Ich möchte heute Morgen an jeden sehr, sehr herzlich grüßen, in Jesu Namen, auch die uns beigeschaltet sind übers Internet. Auch Ihnen allen wünschen wir einen wunderbaren Tag und Gottesdienst heute Morgen. Karfreitag ist ein ganz besonderer Tag. Karfreitag ist der größte Feiertag in der gesamten Christenheit. Hat schon seine Aussage. Überall gedenkt man, oftmals in Prozessionen, aber überall gedenkt man an das, was Karfreitag dort in Jerusalem auf Golgatha geschehen ist. Das hat eine Auswirkung in die ganze Welt hinein und hat Millionen und hunderte Millionen in einen glückseligen Glauben hineingebracht. Das, was Jesus dort für die Welt, für die Menschen getan hat. Ich war etwa vor 10 Jahren, war ich in Bitterfeld. Und dann in Bitterfeld bin ich dann nach Wittenberge gefahren. Das ist die Lutherstadt, Martin-Lutherstadt, Wittenberge. Und wenn man da hinfährt, dann kommt man durch eine kleine Ortschaft hindurch, durch eine kleine Stadt, die heißt Gräfenhainigen. Schon mal gehört, Gräfenhainigen. Und dort wusste ich, dass dort früher ein Paul Gerhardt vor etwa 300 Jahren gelebt hat. Paul Gerhardt, ein bekannter Dichter und Pastor, der sehr markant gewirkt hat in seiner Zeit, bis in unsere heutige Zeit hinein, bis in das gesamte Christentum, oftmals weltweit. Und dann habe ich gedacht, jetzt hältst du an und dann gehst du mal durch diese Hauptstraße. Und diese Hauptstraße dort heißt Paul-Gerhardt-Straße. So, dann habe ich mir die alte Kirche angesehen, die ziemlich verfallen war. Und dann bin ich wieder zurückgegangen und auf dieser Hauptstraße war ein Kiosk. Und an diesem Kiosk war ein großer Tisch aufgebaut und da standen dann einige Männer, 5, 6, 7 Männer, die standen da und tranken ihr Bier. Da habe ich gedacht, das ist die Gelegenheit jetzt, nicht? Nicht Bier zu trinken, nein, nein. Und dann habe ich mich zu diesen Leuten gestellt, sagen sie, entschuldigen Sie, warum heißt diese Straße hier Paul-Gerhardt-Straße? Wollt ihr ja wissen, ne? So mit Recht. Und dann sagten die Männer, ja, sagten sie, drüben sehen sie ein großes Schild da an dem Haus angebracht. Hier stand mal das Geburtshaus von dem Pastor und Lyriker und Dichter Paul Gerhardt. Und dann habe ich weiter gefragt, wissen Sie nicht mehr um diesen Mann, wenn schon eine ganze Straße und die ganze Stadt hier so bekannt ist, von diesem Mann? Und dann sagte ich, ja, es muss ein sehr gläubiger und frommer Mann gewesen sein, der damals die Leute beeindruckt hat. Und dann habe ich Ihnen etwas erzählt von Paul Gerhardt. Ja, wissen Sie, das interessiert mich hier, sage ich, weil ich von diesem Mann einiges gehört habe und gelesen habe. Und dann habe ich die Leute dort etwas erzählt von Paul Gerhardt. Und dann sage ich, wissen Sie eins, dieser Paul Gerhardt, der hat ein wunderbares Lied geschrieben. Und das sollten Sie kennen, hier als Bürger von Gräfenhainigen. Und dann habe ich denen gesagt, ja, sagte, welches Lied meinen Sie denn jetzt? Ja, sage ich, das Lied, O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn, O Haupt zum Spott gebunden mit einer Dornenkron. O Haupt, so schön geziert mit höchster Zier und Ehr, jetzt aber tief entstellt, gegrüßet seist du mir. O, sagte die Leute, das ist aber interessant, dass sie das so kennen. Ja, sage ich, dieser Mann hat etwas erfahren und erlebt, dass er über diesen Jesus Christus am Kreuz von Golgatha, solch ein, das Lied geht ja noch weiter, Nicht? Das alles hast du ertragen, das ist alles meine Last, was du getragen hast. Und dann habe ich das den Leuten etwas erzählt vom Evangelium. Die haben ihr Bier getrunken, das ist auch gut so. Aber die Leute sollten wissen, die dort leben und wohnen, wer Jesus ist. Und was dieser Mann erfahren hat. Dass der Mann sein ganzes Leben umgekrempelt ist und dass er so an Gott gehalten hat, wie kaum jemand anders. 7 Söhne hat er gehabt. Und von den 7 Kindern sind 6 gestorben. Nur einer hat überlebt. Der hieß auch dann Paul Gerhard. Und er hat nicht abgelassen von seinem Glauben. Wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Wunderbar. Das habe ich dann diesen Männern, habe ich dann da beim Biertisch gepredigt. Ist auch mal gut. Statt auf der Kanzel mal am Biertisch zu predigen, ja. Nicht? Leute, wir müssen das weitergeben, was wir erlebt und erfahren haben mit dem Herrn Jesus Christus. O Haupt voll Blut und Wunden. Und dieses Kreuz von Golgatha, das ist die Mitte meines gesamten Lebens und Inhalts. Das Kreuz von Golgatha ist mein Kapital. Amen. Amen. Jawohl. Alles andere vergeht. Oder was willst du einmal bringen? Was willst du Gott zeigen? Was für Hoffnung hast du, wenn deine letzte Stunde kommt? Was für Chancen hast du? Du hast nur Chancen, wenn Jesus Christus am Kreuz von Golgatha deine Schuld und deine Sünden vergeben hat. Und wenn du weißt, dieses Lamm, was dort geschlachtet ist am Kreuz, das ist auch mein Lamm, das ist auch meine Schuld. Und darum schreibt der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief, wir haben auch den Korinthern, also den Heiden, wir haben auch ein Osterlamm. Für uns geschlachtet Jesus Christus. Das schreibt Paulus. Und heute Morgen, ihr lieben Leute, haben wir auch ein Osterlamm in unserer Mitte. Symbolisch durch Brot und Wein und Saft haben wir in unserer Mitte Jesus Christus für uns geschlachtet. Und wir alle erinnern uns an den Karfreitag, wenn wir dieses Mahl haben. Und nicht nur heute, sondern jeden Monat, wenn wir dieses Abendmahl in unserer Mitte feiern, dann, hat Michael vorgelesen, dann sollt ihr den Tod des Herrn verkündigen, bis dass er zurückkommt. Also bei jedem Abendmahl haben wir Karfreitag. Amen. Jeden Abend. Und sollen den Tod Jesu verkündigen. Dort ist der Sieg von Golgatha in wunderbarer Weise geschehen. Einzig schön. Das sind so Dinge, die mich dann doch bewegen. Noch eine andere Begebenheit. Nikolaus Graf von Zinzendorf. Schon mal gehört. Vor 300 Jahren war das die größte Erweckungsbewegung, die je von Europa ausgegangen ist. Keine war größer. Dieser Mann, dieser Graf, von Dresden. Er hatte etwas erfahren erlebt. Er war Jurist und hat dann Jura studiert und gut abgeschlossen. Und seine Eltern, sein Vater sagte, du bekommst jetzt eine Europareise. Gut. Dann hat er Pferd und Wagen und Begleitung bekommen. Und dann ist dieser Mann mit seinen Leuten hier durch Europa kutschiert. Und er kam auf der Rücktour hier in Düsseldorf an. In Düsseldorf. Und er war ein gebildeter Mann und hat es immer vorgezogen, auch in Museen zu gehen. Und dann ist dieser Nikolaus Graf von Zinzendorf ins Museum gegangen, hier in Düsseldorf. Schaut sich dort die Gemälde, die Bilder und alles an. Und dann bleibt er vor einem Gemälde stehen und geht nicht mehr weiter. Er konnte nicht mehr weiter. Und auf diesem Gemälde war Jesus Christus abgebildet mit einer Dornenkrone Und der dort, und unter diesem Bild stand Folgendes: Das habe ich für dich getan. Weiter geht's. Was tust du für mich? Und dann schlug das bei diesem reichen Juristen ins Herz ein. Und dann hat er sich dort ganz neu Gott übergeben, hat gesagt: Jesus, wenn du das für mich getan hast, bitte, hier bin ich, ich möchte für dich wirksam sein. Fantastisch. Ich muss einmal diese Begebenheit durchlesen von diesem Zinzendorf. Und dann, als dieser Mann das so aufgenommen hat, hat er das nicht nur gelesen und gesagt, sondern, ihr lieben Menschen, Zuhörer, es muss in unserem Herzen angekommen sein. Man kann viel lernen und viel lesen und viel studieren und viel wissen und die Bibel auswendig können. Alles okay. Aber es muss dein Herz berühren. Du musst innerlich bewegt sein. Es muss nicht nur dein Herz berühren, sondern es muss hier angekommen sein. Die Liebe Gottes muss angekommen sein in deinem Herzen. Und dann hat der Mann gesagt: Ich will etwas für Jesus tun. Und dann war es früher durch die Reformation, war eine starke Christenverfolgung in Europa. So. Und dann wurden viele Völker verjagt, um ihres Glaubens willen. Und dann hat dieser Graf von Zinzendorf die Leute aufgenommen. In seine Ländereien, hat ihnen Häuser gebaut, hat ihnen Arbeit gegeben, hat sie gepflegt und hat eine Gebetsstunde berufen oder angesetzt. Und diese Gebetsstunde, der wurde Tag und Nacht gebetet, rund um die Uhr, ob das Silvester oder Heiligabend war, ob das der 1. Mai war, rund um die Uhr wurde gebetet. Und wie lange dauerte diese Gebetsstunde, wer weiß das? 100 Jahre. Überlegt mal, eine Gebetsstunde, der Mann hat lange nicht mehr gelebt. 100 Jahre war diese Gebetsstunde. Und das war eine gewaltige Bewegung. Und dann hat dieser Mann Missionare ausgebildet, teils mit Familien. Und dann hat er in seinem Leben, der Zinzendorf, wie viele Missionare ausgesandt? 2000. Ihr lieben Leute, 2000 Missionare bis oben nach Kanada, zu den Mexiko, da oben. Oder Indianern da oben hin. Eskimos, so. Bis hin nach Indien, bis nach Chile, Argentinien, Afrika. Überall hat dieser Mann Missionare hingesandt. Und für jeden Missionar hat er ein Lied oder ein Gedicht geschrieben. 2000 Gedichte und Lieder für einen jeden Missionar. Halleluja! Das waren Männer mit einem Guss, das waren Männer mit einem Rückgrat. Die hatten Jesus erfahren, dieser Mann hat Jesus erfahren in diesem Bild der Gekreuzigte. Was tust du für mich? Sagenhaft. Ich war oben in Kanada. Doch stehen heute noch die alten Holzkirchen, die hier teilweise produziert worden sind und dann mit Mühe und Not rübergeschifft worden sind, dann nach Kanada oder irgendwie in kalte Gebiete hinein. Einzigartig, was dieser Mann Gottes bewirkt hat, weil der Heilige Geist in ihm war. So bewegt war dieser Mann. Und die Missionare, die rausgegangen sind, die bekamen den ersten Heimaturlaub nach 6 Jahren. Ihre Familien waren zum Teil hier in Deutschland. Und nach 6 Jahren durften sie eine Schiffsfahrt antreten und wieder nach Hause kommen für ein Jahr. Und wenn dann die Geschichte liest, viele sind gar nicht mehr gekommen. Die sind irgendwo krank geworden, verstorben, Die haben gar nicht mehr das Ziel erreicht, jemals nach Hause zu kommen. Die haben ihr Leben in eine Waagschale gelegt für das Evangelium. Jawohl. Ich lerne das und ich behalte das auch. Das ist einzigartig. Verstegen. Gerhard von Verstegen. Wir haben uns mal unterhalten letztens noch. Gerhard von Verstegen. Der hat das Lied geschrieben, ich bete an die Macht der Liebe. Der hat Jesus erkannt. Ich bete an die Macht. Es ist keine Liebe, sondern es ist eine gewaltige Macht Gottes, der aus dem Himmel kommt. Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Jesus zeigt sich die Liebe Gottes in der ganzen Summe seiner Ergebnisse. Wir haben hier diese wunderbaren Lieder von Verstegen. Und dann wurde, und unterhalt mit dem Gärtchen nicht, dann wurde der Kölner Dom eingeweiht. Hier. Er war ein sehr guter Katholik und hat gesagt, da muss ich auch hin. Er wohnte in Moers, hier am Rhein, am Duisburg. Und dann ist er hingefahren nach Köln zur Einweihung des Doms. Der Gerhard Verstegen. Dann saß er da und neben ihm, Kölner Dom war voller Menschen, die haben keinen Platz mehr bekommen. Und neben ihm stand eine Frau, eine junge Frau. Und dann saß er da und was hat er gemacht? Er hat die Frau stehen sehen, ist aufgestanden und hat gesagt, bitte, nehmen Sie doch meinen Platz hier ein oder nimm du meinen Platz ein. Ich kann stehen. Du stehst so lange, bitte setz dich, du liebe junge Frau. Und die Frau hat sich hingesetzt. Dann hat sich oben aus dem Gewölbe des Doms eine Platte gelöst und knallte in diesen Gottesdienst runter. Und die Frau war verschmettert. So, das tat ihm natürlich bitter leid. Sagte, ich war ja derjenige, der da der Todeskandidat sein sollte. Und jetzt ist diese liebe Frau verstorben. Dann hat er gesagt, wenn ich jetzt überlebt habe, dann hat das nur einen Grund. Ich will Jesus Christus verkündigen. Und will ihm dienen. Und dann hat dieser Mann, dieser Verstegen, hat sein ganzes Leben und sein ganzes Sein Jesus geweiht. Und hat das Evangelium verkündigt, überall, in einer Vollmacht. Er hatte 10.000, sagt man, Hauskreise hier im bergischen Bereich, Wuppertal, Hückelswagen, bis hin nach Gummersbach, bis hin nach Wiel rauf. Und hat in jedem dieser Hauskreise hat er Menschen zu Jesus geführt und hat begriffen, ich bete an diese Macht der Liebe, die sich am Kreuz von Golgatha offenbart. Weißt du, diese Offenbarung der Liebe Gottes, die muss in unserem Herzen angekommen sein. Ich habe viel Trauungen gemacht. Und bei den Trauungen habe ich dann oft gesagt, weißt du, die Angelika, die muss in deinem Herzen angekommen sein, sonst ist die Liebe nicht echt. Oder der Bernd zum Beispiel. Der muss im Herzen dieser Angelika angekommen sein. Und dann musst du einen Wunsch in dir haben. Ich möchte die Angelika haben für mein eigenes Herz. Das ist die echte Liebe und Ehe. Ich möchte meine Steffi haben für mein eigenes Herz. Und sie sagt, ich möchte den Manfred haben für mein eigenes Herz. Ich möchte den Herrn Jesus haben für mein eigenes Herz. Und er hat alles getan und wollte uns haben für sich selbst. Für sich selbst. Das ist das Geheimnis des Evangeliums. Das ist die ganze Summe der Liebe. Wunderbar, wenn du einmal darüber nachdenkst. Dann kommst du in das Schwärmen hinein. Manchmal muss ich mich selbst bremsen, weißt du? Und ich mich bremse, dann bin ich so in Fahrt. Und dann kommen die Gedanken wie Wellen auf mich zu. Und ich sage, ich kann nicht mehr anders. Ich habe es einmal erlebt in einem Gottesdienst, schon viele Jahre zurück, wo solch eine Segnung da war. Und Menschen sich für Jesus entschieden haben, so viele. Und wo Wunder und Zeichen geschehen sind. Wo Menschen mit einmal Trommelfell wiederbekommen haben. Andere standen auf und haben ihre Krücken gehoben. Und dann hat dieser Mann sich hingestellt vorne im Gottesdienst und hat gesagt, Jesus, hör auf zu segnen. Wir halten es nicht mehr aus. Ja, der ganze Raum war so elektrisiert. Verstehst du das? Solche Gegenwart Gottes war da. Das ist etwas Wunderbares. Das Kreuz von Golgatha. Lass mich einige kurze Gedanken noch einmal darüber sagen. Warum ein Lamm? Nee, ist doch interessant. Warum gerade ein Lamm? Dass Jesus als Lamm bezeichnet wird. Dann heißt es im 1. Petrus 1, denn wir wissen, dass wir nicht mit vergänglichem Gold oder Silber erlöst seid, nach den Traditionen der Väter, sondern mit dem teuren Blut Jesu Christi als eines unbefleckten Lammes. Er ist zuvor ersehen worden, ehe der Welt grundgelegt wurde, aber offenbar am Ende der Zeiten um euretwillen. Was heißt das? Lies einmal nach, 1. Petrusbrief, 1. Kapitel. Petrus schreibt, dieser Jesus ist ersehen worden vor allen Zeiten, bevor Gott überhaupt dachte, uns zu schaffen, bevor Gott überhaupt diese Welt ordnete und sortierte. Da heißt es, dass dieser Wille, dieser Gedanke, diese Idee Gottes gekommen ist, ich muss ein Opferlamm geben. Er ist zwar zuvor ersehen, bevor der Welt Grund gelegt wird, bevor Gott den Grund, das Fundament dieser Welt gelegt hat, hat er schon das Opfer eingeführt. Fassen wir es fassen kann. Hat Gott das Opfer eingeführt für uns. Und durch dieses einzigartige Opfer von Golgatha sind wir erlöst. Nicht mit unserem Kapital. Wir mögen haben, was wir wollen, ob wir arm oder reich sind. Wenn wir einmal im Tode sind, dann wird das alles aus unserer Hand, der Tod wird uns alles aus der Hand schlagen und sagt, es ist nichts. Nichts, was der Himmel legitimiert und anerkennt, gar nichts. Sondern du musst andere Qualitäten bringen. Und diese Qualitäten, die du bringen musst, muss das Lamm Gottes sein. Halleluja. Ich möchte noch einmal kurz darauf eingehen, das Lamm Gottes. Wir wissen, dass in der Bibel immer wieder geopfert worden ist. Schon die ersten Menschen, die haben sich gekleidet mit Felle. Wenn sie einen mit Felle kleidet, dann muss er ein Tier schlachten. Da muss Blut fließen. Der zweite Mensch, der geboren worden ist von der Eva, war der Abel. Erst war der Kain und dann kam der Abel. Und diese beiden Männer, die opferten Gott etwas. Der Kain hat das genommen von dem Boden, die Früchte, die er aus diesem verfluchten Boden erzwungen hat und hat sie Gott geopfert. Und der Abel, der hat ein Lamm genommen. Woher wusste Abel das denn? Woher kam das in seine Idee, in seine Gedanken hinein? Ich muss ein Lamm opfern. Das ist der Geist Gottes, der vorging und das gezeigt und erwiesen und bewiesen hat. Ein Lamm hat er gebracht. Und dann steht in der Bibel, das Opfer des Abels war vorzüglicher als das Opfer des Kains. Also Gott hat dem Opfer des Lammes einen Vorzug gegeben. Und das andere war ein Opfer, das war verworfen worden. Es war das Lamm. Und so sehen wir durch die ganze Heilige Schrift hindurch. Dann wurde geopfert, ob das Melchisedek war, ob das Abraham war, ob das all diese Männer Gottes, diese Erzväter oder Propheten oder Könige, was immer sie waren, sie haben geopfert und Gott etwas gebracht. Sie haben von ihrem, was heißt Opfer? Ich habe es hier schon einmal gesagt vor Jahren. Ein Opfer heißt, ich nehme von meinem Kapital, was du hast, nehme ich etwas und gebe dem anderen das und möchte damit bewirken, dass der andere mir wohlgesinnt ist. Ich nehme also etwas von mir und schenke es Gott und möchte damit bewirken, dass Gott mir wohlgnädig ist. Ich möchte seine Gunst erwerben, die Gunst Gottes möchte ich erwerben durch mein Opfer. Also ein Opfer. Und im Deutschen kannst du nachschlagen, dann heißt es Folgendes. Ein Opfer ist ein schmerzlicher Verlust zugunsten eines anderen. Ja. Ein Opfer ist ein schmerzlicher Verlust zugunsten eines anderen. Also das Opfer, was Gott gebracht hat, war für ihn ein schmerzlicher Verlust zugunsten für uns. Wir bringen manchmal Opfer. Ja, das ist manchmal ein Witz, nicht? Da räumen wir unseren alten Kleiderschrank auf, da sind noch ein paar alte Schuhe, die sind krumm getreten, die werden noch nicht einmal geputzt, da ist eine alte Jacke. Dann geben wir das, weiß ich, ab oder meinen wir noch, Gott müsste uns segnen für die Lumpen, die wir zusammengelegt haben. Du, das ist eine Schande, ist das. Opfer heißt ein schmerzlicher Verlust zugunsten eines anderen. Das ist ein Opfer. Wir hatten früher mal hier in Langenfeld einen Ältesten, einen Mitältesten, das war der Kurt Knierin. Die Alten kennen ihn noch. Der alte Kurt. Und dieser alte Kurt kam aus englischer Gefangenschaft nach dem Krieg. Aus englischer Kriegsgefangenschaft kam er raus, kam dann und hat dort in englischer Kriegsgefangenschaft hatte ein neues Testament bekommen. Und hat dann im Neuen Testament die Apostelgeschichte gelesen, hat gesagt, wenn ich hier nochmal rauskomme, aus diesem Kriegsgefangenschaft, dann möchte ich dahin gehen, wo die Christen sind, die so leben und das erleben, was hier in der Apostelgeschichte steht. Gut, er ist rausgekommen, hat sich erkundigt, hat ihn jemand mitgenommen nach Solingen-Ohlis. Und dann ist er hingegangen dort, nach Solingen-Ohlis, in den Gottesdienst. Und dann hat es der Zeiss immer so gehabt, sonntags morgens, da hat er immer so eine Dutzend Leute mitgenommen, nicht? Ihr seid neu heute hier, da, kommt alle mit, eine Suppe gibt es bei uns und dann Spätzle und dann könnt ihr alle essen. Und dann hat er die bekehrt am Tisch. So wunderbar, oder? Und dann kam unser Kurt Knierim da auch an. Und dann hat er sich den angeguckt und Kurt sagte, was hast du denn für zerrissene Schuhe an? Was hast du denn hier für Schlappmann? Wie siehst du denn aus? Hast du keine Sohlen mehr unter den Schuhen? Was ist denn? Er sagte, ich komme aus Gefangenschaft, ich habe doch nichts. Ich habe einfach nichts. Und sagte, was für eine Größe hast du? Ja, 43. Na gut, ich habe auch 43. Und dann hat er seine Tochter gerufen, das war die Dorothee. Und dann sagte, unsere Dorothee, die Geburtstag hat er, die war es aber nicht. Und dann hat er die Tochter gerufen, sagte, komm mal Mädchen. Hol mal hier dem Kurt ein paar Schuhe von mir. Der hatte mehrere Schuhe. So wie wir heute, nicht? Wir haben einen ganzen Schrank voll Schuhe. Und dann kommt die Tochter wieder zurück und sagt dem Papa, Papa, welche Schuhe soll ich denn holen? Du hast ja mehrere Schuhe. Und dann sagt der Vater, der Hermann sagt, natürlich die besten. Wenn ich etwas verschenke, dann verschenke ich das Beste. Und nicht die abgelatschten. Das Beste. Und dann ist es zurückgegangen, hat die besten Schuhe geholt. Und wie die besten Schuhe geholt hat, dann hat dieser Mann sich bekehrt. Jawohl, vielleicht lernen wir mal ein klein wenig davon. Er war noch nicht bekehrt, aber das Beste. Und er hat sich dann bekehrt. Und Jesus Christus angenommen. Aber zurück zu diesem Lamm, Gottes. Johannes der Täufer, der tauft am Jordan. die Menschen zur Buße, zur Bekehrung, predigt ihnen. Und dann tagelang. Und in dieser Menge der Menschen, die gingen ja alle hin, von Jerusalem, von Galiläa und von überall kamen die Leute aus der ganzen Umgebung und ließen sich vom Johannes den Täufer taufen. Und Johannes der Täufer, der tauft dann und in einem Augenblick sieht er in der Menschenmenge, sieht er einen dort stehen. Und dann vergisst dieser Johannes der Täufer alles. Er vergisst alles, er vergisst seine Kamelkleider, er vergisst die Menschen, vergisst alles und schreit in die Luft hinein, siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünden der Welt trägt. Fantastisch. Gottes Lamm, das die Sünden der Welt trägt. Und alle schauen sich um. Was ist das? Das ist Jesus, kannte ihn ja auch keiner. Jesus von Nazareth, der die Sünden der Welt trägt. Was heißt das für uns? Geschwister, Jesus ist das Gotteslamm, ist nicht das Lamm eines Priesters, nicht das Lamm von Hannas oder Kaiphas, von den hohen Priestern in Jerusalem, ist auch nicht vom König Herodes ein Opfer. Das Opfer ist auch nicht von irgendeinem Menschen oder von irgendeiner Gruppe oder von einer Stadt oder von einer Partei, sondern Jesus Christus ist das Lamm Gottes. Gott hat es gegeben, dieses Lamm. Gott stellt das Opfer. Gott stellt das Opfer. Gott will das Opfer. Gott stellt das Opfer. Und letztendlich ist Gott das Opfer. Alles in einem. Fassen wir erschlossen kann. Gott stellt das Opfer und ist dann selbst dieses Opfer mit drin. Und dann heißt es im Hebräerbrief. Durch dieses eine Opfer hat er die Ewigkeiten vollendet, die gerecht werden. Also nicht die Ewigkeiten vollkommen gemacht. Wir sind vollkommen in den Augen Gottes, durch seine Gnade. Aber wir sind noch nicht vollendet, voll zu Ende. Hier und da fehlen wir und kommen manche Dinge in unser Leben, die wir uns nicht wünschen. Aber das Opfer Jesu ist das Opfer der Vollendung. Durch dieses eine Opfer hat er die Ewigkeiten vollendet in diesem Opfer Jesus. Fantastisch. Wenn du das einmal durchdenkst, alle Menschen, die je diese Erde passiert haben, alle, die je gelebt haben, alle, die je da waren, hat Gott durch dieses eine Opfer von Golgatha dort versöhnt mit Gott selbst. Und dann heißt es, Jesus, Gott war in Christo. Mein Lieblingsvers mit. Gott war in Christo. In Jesus war Gott. Und versöhnte die Welt mit sich selbst. Und rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu. Sondern hat aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, Jesus von keiner Sünde wusste, für mich zur Sünde gemacht. Jesus ist am Kreuz von Golgatha zur Sünde gemacht. Jawohl, er wurde angespuckt. Er wurde gegeißelt. Er wurde beschuldigt. Er wurde gekrönt. Er wurde geschlagen. Als er dort stand, dann hat man ihn ins Gesicht gespien. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man jemanden ins Gesicht spuckt. Überlegt das einmal. Und dann heißt es, siehe, das ist dein König. Und Jesus schweigt über das, was mit ihm geschehen ist. Er ist das Lamm Gottes ohne Schuld und Sünde. Mein Opfer zählt nicht. Das, was ich Gott bringe, ist genauso schuldig und unvollkommen wie ich auch. Wie kann ich als schuldiger Mensch, als unvollkommener Mensch, wie kann ich Gott ein vollkommenes Opfer bringen? Das geht doch gar nicht. Darum muss Gott das Opfer stellen. Und darum heißt es, vor Grundlegung der Welt hat Gott diese Idee gehabt, ich stände das Opfer hinein. Wunderbar. Und das dürfen wir bis in unsere Tage hinein feiern. Und dann schaue ich diesen Mann am Kreuz an, die nie zu begreifende Liebe. Schau ihn an, was er für mich getan hat. Das Haupt voll Blut und Wunden. Und werde ganz stille und verneige mich. Herr Jesus, das hast du für mich getan. Wenn du einmal alleine bist, dann geh einmal hin, knie dich einmal hin und dann bete einfach Gott an um diese Macht der Liebe. Bete ihn einfach an und kannst auch dabei weinen dann. Wenn ich Jesus anschaue und mir das verinnerliche, dann kommen mir die Tränen vor Dankbarkeit, vor so unbegreiflicher Liebe, die dort am Kreuz von Golgatha für jeden, für Sie auch, die Sie für uns jetzt beigeschaltet sind und zu Hause zuschauen, auch für uns, für jeden Einzelnen, ist diese grenzenlose Liebe und diese Liebe Gottes in Jesus Christus, die muss in unserem Herzen angekommen sein. Nicht hier oben im Ratio, nur im Verstand. Sondern die muss hineinfallen. Im Ratio kommt sie an, ich höre es, ich nehme es auf durch meine Ohren, durch mein Gehör und dann geht es eine Etage tiefer in mein Herz hinein. Und dann reagiert mein Herz. Ja, dann reagiert mein Kreislauf. Ich werde dankbar. Ich fange an zu weinen an. Ich fange Gott an zu loben an. In einer Hingabe an ihn. Er war zuvor ersehen, ehe der Welt Grund gelegt worden ist. Und Paulus kommt zu den Korinthern als Apostel, als Mann Gottes. Und der Apostel Paulus war ein sehr intelligenter Mann. Ich glaube, dass ihm keiner von uns das Wasser reichen könnte. So an Intelligenz. Er war ein studierter Mann. Er war ein Fürst Gottes, obwohl er ein Mörder war. Blut an seinen Händen. Und dann ist er der Weltapostel. Und dann geht er nach Korinth, eine berüchtigte, sündige Heidenstadt in Griechenland. Und dort, wie er dann in Korinth war, hat er dort Menschen um sich gesammelt. Und jetzt hätte er ja argumentieren können. Er hätte ja diskutieren können. Er hätte ja philosophieren können, hat er ja gemacht in Athen, mit den Klugen und Weisen, mit den Dingen, mit den Leuten da. Hat er sich ja gestritten dort. Nein, hat Paulus nicht gemacht in Korinth. Es heißt im Worte Gottes, als er nach Korinth kam, auch ich, liebe Brüder, schreibt er, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten menschlicher Weisheit. Wir stellen dir mal, wir möchten das ja beweisen. Wir möchten ja logisch argumentieren, dass die Leute checken und begreifen. Quatsch ist das. Dummes Zeug. Das Evangelium brauchst du nicht zu beweisen. Das Evangelium beweist sich selbst als Kraft Gottes. Kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hielt es nicht richtig, unter euch etwas zu wissen, als alleine, was denn alleine? Jesus und den als Gekreuzigten. Stell dir mal vor, der steht da vor den klugen Leuten, vor den Philosophen, vor den Gelehrten. Hatte ja Griechenland, war ja die Spitze der Gelehrten auf allen Bereichen, Architektur, Medizin, Wissenschaft. Und dann stellt dieser Paulus sich hin und predigt Jesus den Gekreuzigten. Müssen Sie auch sagen, was sollen wir anfangen mit einem Mann, der da in Jerusalem am Kreuz von den Römern aufgehangen und getötet worden ist und zerschlagen? Was sollen wir anfangen? Nein, Paulus wusste, dieser gekreuzigte Christus ist die Kraft Gottes. Und wenn wir den predigen, den Christus, dann wird der Heilige Geist nicht mit meiner Argumentation, die ich habe, nicht mit meinem Beweis, sondern ich predige Christus und dann kommt der Geist Gottes, die Kraft Gottes in dieses hinein und erreicht die Menschen in ihren Gedanken und Herzen. Das ist. Und ich war bei euch, sagt der Apostel Paulus, dort bei den Korinthern, Was denn? Mit großer Schwachheit und mit Furcht. Und dann schreibt er noch eins, das habe ich heute noch mal so gelesen. Ich war bei euch mit großem Zittern. Er hat gezittert vor, wie Espenlaub. Hat er gar nicht nötig gehabt, dieser Mann. Dieser gebildete Mann. Dieser einflussreiche Mann. Dieser Pharisäer der Pharisäer. Hat er gar nicht nötig gehabt. Aber er stand vor diesen Heiden und zitterte. Mit großem heißt es sogar noch, nicht nur mit Zittern. Mit großem Zittern. Das Geheimnis Gottes. Und ich war bei euch in Schwachheit mit großem Zittern. Und meine Worte, sagt Paulus, meine Predigt war nicht mit überredender Kunst und menschlicher Weisheit. Mit überredender Kunst. Wir produzieren ja unsere Kunst, wo wir die überall herholen, mit überredender Kunst, menschlicher Weisheit. Sondern in Erweisung. Oder in Beweisung des Geistes und der Kraft. Darum, dass das Evangelium in eurer Mitte nicht auf Menschenweisheit aufgebaut ist, sondern auf die Kraft Gottes. Halleluja. Bis heute ist das noch so. Dort, wo Menschenweisheit, dort, wo Logik, dort, wo unsere Erklärung oben steht, sind wir schon gefallen. Aber dort, wo wir die Weisheit Gottes, Jesus, den Gekreuzigten. Ich wünsche heute Morgen, dass dieser gekreuzigte Jesus, dieses Opfer, das meine Schuld und deine Schuld getragen hat, dass dieses Opfer in deinem Herzen ankommt. Nicht nur in deinem Verstand, sondern in deinem Herzen ankommt. Und dann wird dein Herz bewegt und berührt. Ansonsten ist es nur ein guter Gedanke, vielleicht oftmals sogar noch schmalzig, aber es ist niemals eine Veränderung deines Lebens. Wir predigen Christus, den Juden ein Ärgernis. Denn die Juden werden angeklagt um des Messiasmordes. Es gibt nichts Schlimmeres für ein Judengehirn, wenn die angeklagt werden, ihr habt den Messias ermordet. Das ist das Fürchterlichste, was es für Juden geben kann. Aber Paulus sagt, wir predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen, den klugen Griechen, ist das eine Torheit. Was heißt Torheit? Torheit heißt Dummheit. Wie kannst du diesen Gekreuzigten da in unsere Mitte stellen als einen Gott, als den, der Himmel und Erde geschaffen hat, den, der die Welt erlösen wird? Wie kannst du ihn hinstellen, den Mann da am Kreuz da? Eine Dummheit, sagen die Griechen, ist das. Denen aber, und mit sind wir heute mit gemeint, denen aber, die berufen sind, die Gott ruft, den Griechen und den Juden, predigen wir Christus, göttliche Weisheit und göttliche Power, Kraft. Halleluja. Das ist das Geheimnis. Wend dich an Jesus, den Gekreuzigten, und du wirst erfahren, wie eine Kraftwelle auf dich zukommt, wie der Himmel mit einmal lebendig wird, wie alles reagiert. Gott wird sich bekennen zu dem. Du brauchst das Opfer. Und wenn die Schuld vergeben ist, wunderbar, wenn die Sünde vergeben ist in deinem Leben, dann ist die Bahn frei zur vollen Machtentfaltung Gottes. Jawohl. Unsere Sünde und unser Unglaube blockiert uns, dass Gottes Kraft nicht fließen kann. Davon bin ich überzeugt. Wie dieser Gelähmte in Kapernaum durch das Dach gelassen worden ist, hätte Jesus ihn doch heilen können gleich. Nein, da war eine Blockade. Und Jesus sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Und dann strömte die Kraft der Heilung Gottes in seinen Körper hinein. Auch diese Prostituierte, die zu Jesus kam. Jesus war eingeladen bei einem Simeon. Da bei einem reichen Mann, hat ein Fest gemacht. Und hat sich diese Frau von der Straße da reingeschlichen. Und der Simeon, der Gastgeber, hat gesagt, wenn Jesus wüsste, was das für ein altes Weib da ist, was sich da hineinschleicht und dann noch zu den Füßen Jesu. Und dann heult sie da noch rum. und salbt ihn und weint und küsst seine Füße. Was ist das denn eigentlich? Was sagt Jesus zu dieser Frau? Dir sind deine Sünden vergeben. Halleluja. Kein Zeigefinger, kein Vorwurf, kein Makel. Dir sind deine Sünden vergeben. Und wenn du noch so viel Schuld und Sünde hast in deinem Leben, komm zu Jesus. Er liebt dich und er vergibt. Er ist für deine Schuld gestorben am Kreuz von Golgatha. Wunderbar ist das. Lieber Herr Jesus, ich möchte hier schließen. Mein Herz ist voll, oh Gott, wenn ich daran denke, dann fließt mein Inneres über vor diesem Opfer, das du gegeben hast. Und dieses Opfer hat die Welt versöhnt und hast mich mit hineinbezogen als den, der es glauben darf. O Herr Jesus, lieber Gott im Himmel, wir sind glücklich, dass wir es glauben dürfen. Glückselig. Welch ein Schatz tragen wir in irdenen Gefäßen, bis wir aus dem Glauben in das Schauen hineinkommen. O mein Heiland, ich bin dir so dankbar für das, was du getan hast am Kreuz von Golgatha. Ich bin dir so dankbar. Ich möchte dich ehren. Du bist mein Ziel, Herr Jesus. Du bist der Inhalt meines Lebens. Du bist meine Geschichte. Ja, du bist mein Lied. Ich danke dir dafür. Lass es so sein, Herr Jesus, bis meine Augen für immer zugehen und ich aus dem Glauben in das Schauen hineinkomme. Und schenke es und gewähre es einem jeden Einzelnen, Herr Jesus, dass jeder Einzelne heute Morgen hier sagt, Herr Jesus, ich möchte auch diesen Weg mit dir gehen. Alles andere ist so nichtig, so verwerflich. Aber du bist der, der bleibt. Wie es am Anfang gesagt hat, Herr Jesus, du bist mein Kapital. Du bist der Sinn meines Lebens. Und wenn du nicht der Sinn bist, dann ist alles um uns Unsinn, ohne Sinn. Ich danke dir, o Vater im Himmel, du herrlicher Gott. Ich danke dir, ja, ich danke dir. Und ich segne einen jeden heute Morgen mit diesem Wort in dem Namen unseres Herrn Jesus. Mögen wir unsere Herzen ganz weit auftun und dort am Kreuz stehen. Und dort am Kreuz, wie dieser römische Hauptmann dort am Kreuz gestanden hat, dann hat dieser römische Hauptmann gesagt, wahrlich, hundertprozentig, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Halleluja. Wenn das schon ein Ungläubiger, ein Heide bekennt, dieser Römer, der so viele Menschen sterben sah und sagt, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Und wenn wir dich anschauen, Herr Jesus, von allen Seiten her, dann wissen wir, du bist wahrhaftig Gottes Sohn, mein Opferlamm, das ich nehmen darf. Ich danke dir dafür, für den Tag, wo wir alle zusammen sind, mit allen, vielleicht Milliarden Menschen, dort vor deinem Angesicht. Und du uns selbst, das Brot und den Wein, du dich selbst uns reichst und wir uns gesund essen dürfen. Wir ergänzt werden dürfen, wir genesen dürfen. Oh, ich danke dir, ich danke dir. Sei gepriesen und verherrlicht in unserer Mitte. Lieber Herr Jesus, wenn Menschen hier sind, die krank sind, die Not und Leiden haben, du bist auch für unsere Krankheiten gestorben und hast unsere Schuld am Kreuz getragen. Und unsere Krankheiten in deinen Striemen dürfen wir geheilt sein. Bitte, Herr Jesus, schenk es uns, dass wir es nehmen aus deiner Fülle. Aber wer glaubt schon unser Predigt? Und wem ist der Arm des Herrn kund geworden? Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir diesem deinem Worte Glauben schenken, bis wir zum Schauen kommen. Ehre, Ehre sei deinem wunderbaren Namen. Segne unsere Missionare, Herr Jesus, die draußen sind. Segne den Reinhard mit seinem Sohn, Herr Jesus, dort in Madagaskar, bei den Geschwistern Schwenks. Gib ihnen allen eine reiche Frucht. Und wir alle warten, Herr Jesus, wir alle warten auf die Entrückung und haben einen Wunsch. Komme bald, Herr Jesus. Amen.